meingolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.
Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des meingolfblog.de Golf-Podcasts. In der heutigen Folge habe ich wieder einen Gast und ich bin wirklich sehr froh, dass er heute dabei ist. Marc ist Autor eines Buches, ist Single-Handicapper und sein Buch könnte sehr vielen Golfern von uns einfach helfen, das eigene Spiel zu verbessern, das eigene Vorgehen oder das Course-Management, sagen wir aber mal, zu überdenken und auch ein bisschen zu überdenken, wie wir überhaupt die Schlägerwahl bestimmen, um aufs Grün zu kommen und wie es danach weitergeht. Aber bevor ich lang ausschweife, Marc, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Am besten stellst du dich kurz den Leuten vor, wer du bist, wie du vielleicht zum Golf gekommen bist und was dein Buch Tiger und Woods genau ist.
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier überhaupt dabei sein darf. Ich habe mich sehr gefreut darüber und mein Name ist Marc Kutschatte, ich bin 53, ich lebe in Stuttgart, habe Familie, habe zwei kleine Kinder und mein Sohn Henry, der fängt jetzt gerade auch an, Golf zu spielen und deswegen komme ich jetzt nach 10 Jahren wieder etwas mehr zum Thema Golf. Golf hat mich schon immer fasziniert. Die erste Berührung hatte ich mit Golf, als ich in Hamburg-Hittfeld bei einem Tennisturnier war und ein Freund von mir, der hat dort auf der Driving Range mit einem VW Käfer Bälle aufgesammelt, die da hinten in diesen Korb reinplumpsen. Und ich durfte da mal Auto fahren. Und das fand ich nämlich ganz cool, als 16-, 17-Jähriger da mal mit dem Auto fahren zu dürfen. Da hat man auch mal auf so einen Ball draufgehauen. Und da ich komme vom Tennis, war da auch nicht ganz so schlecht. Und habe dann mal auf den Ball draufgehauen. Und der flog irgendwie. Und das war toll. Und da dachte ich mir, das ist ja gar nicht so schwer. Und ich glaube, die nächsten 40 Bälle habe ich nicht mal berührt. Ja, und dann war bei mir so ein bisschen der Ehrgeiz geweckt. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Beim Tennis ist es so, der Ball verspringt oder der andere hat einfach zu schnell aufgeschlagen. Aber diese kleine weiße Golfball, der liegt da halt einfach nur rum, ja. Und ich bin zu blöd, den irgendwie 50 Meter gerade auszuschlagen. Das war so der Einstieg und das hat mich dann immer fasziniert und ich habe es immer so ein bisschen verfolgt. Das kam ja früher wenig im Fernsehen, aber immer wieder kam es im Fernsehen. Fand ich immer toll und dann habe ich mich einfach damit beschäftigt und habe 88 die Platzreife gemacht. Also ich spiele schon relativ lange und ganz witzig, in dem Club damals habe ich die Platzreife gemacht und die haben dahinter lange getuschelt im Büro, dachte ich mir, so schlecht war das jetzt auch nicht und dann haben die mir ein Handicap zugeteilt. Das heißt, das erste Handicap, das ich hatte, war Handicap 19. Und was ich im Nachhinein ziemlich doof fand, weil ich hatte eigentlich 2 Jahre lang keine Nettopreise gewonnen, weil die hätte ich normalerweise dann immer gewonnen. Aber ich fing mit 19 an, hatte dann relativ schnell 12 und nach 2, 3 Jahren hatte ich dann 5 und kam dann nicht mehr weiter. Dann war ich einfach am Ende der Philosophie. Bis dahin war es einfach nur vielleicht ein bisschen Talent, auch viel Fleiß, weil ich viel auf der Dreimensch war, viel Bälle geschlagen habe, nie eine Trainerstunde hatte.
Aber ganz kurz, mal ganz kurz unterbrechen, du sagst, du hast quasi wirklich mit Handicap 19 quasi dein Handicap gestartet, deine Handicap-Karriere. Hast innerhalb von, sagen wir mal, 2, 3 Jahren dann schon so weit runter, dass du sagen konntest, du bist einstellig. Also das nur so.
Genau, ja.
Das ist krass.
2,5 Jahren war ich, ich glaube nach 1,5 Jahren war ich bei 9. Ist ja eh lustig, viele sagen ja, jetzt habe ich 9,9, jetzt bin ich einstellig, was ja falsch ist, 9,9 ist 10.
9,4 ist die 9.
9,4 ist einstellig, aber ich glaube, das 9, ist dann das Entscheidende und ich war da relativ schnell dann eben einstellig und dann war ich bei 5 und da ging es dann einfach überhaupt nicht weiter. Ich war in einer Sackgasse, konnte tun und lassen, was ich wollte. Ich habe dann neue Schläge gekauft, ich habe Trainerstunden mal versucht zu nehmen, was ein Desaster war, weil ich nichts gegen Golflehrer habe, aber es nicht verstehe, dass ich auf 27 Dinge gleichzeitig achten soll beim Rückschwung, während mein Kopf nach links unten guckt. Das kann ich einfach nicht, obwohl ich jetzt sportlich nicht unbegabt bin. Ja. Aber das war nicht meine Welt. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich mit dem John O'Flynn war damals Head Pro in Bad Griesbach, in Berlin in einem wunderschönen Restaurant saß. Und das war sicherlich einer der begnadetsten Golfspieler, die es gab in Deutschland. Und der hat mir in 3 Stunden die Philosophie dieses Spiels erklärt. Der hat mir gesagt, Burschi, pass auf, so funktioniert dieses Spiel. Schau mal ein Loch nicht von vorne nach hinten an, sondern von hinten nach vorne. Da gibt es Fixpunkte, da gibt es dies und das. Und du musst die Zonen rausnehmen, die schwierig sind. Und du musst die Zonen treffen, die gut sind. Am nächsten Tag habe ich mit ihm 18 Loch gespielt. Habe das gemacht, was er gesagt hat. Habe 5 unterspielt. Habe also eine Paarrunde gespielt und habe gedacht, aha,
Ist was dran?
Es geht ja. Mhm. Also nur weil ich über dieses Spiel nachgedacht habe und damals fiel mir eben schon auf, als ich noch viele Turniere gespielt habe, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass 95% der Spieler, und das sage ich jetzt gar nicht böse, überhaupt gar nicht wissen, was sie tun, sondern die finden Golf faszinierend. Ich finde am Golf auch viele, viele Dinge faszinierend. Kann da gerne auch zwei, drei Beispiele sagen, was ich so faszinierend finde, was mich und uns alle an diesem Spiel so klammert oder so begeistert. Aber ich glaube, der Großteil kapiert überhaupt gar nicht, um was es geht. Und die sind dann in dieser Garage, in der ich auch war. Jeder kommt mal in diese Garage. Bei mir war es Handicap 5, beim anderen ist vielleicht Handicap 45 und dann geht es halt nicht weiter. Und dann geht es eben los mit neuer Driver, neue Eisen, andere Schaft,
ja, 16
Dämonstunden, Equipment und was weiß ich alles, andere Tees und dann Schwungumstellung. Und Schwungumstellung ist das Allerschlimmste. Ich kann jedem wirklich raten, ich hoffe, Golfpros hören jetzt ein bisschen weg. Also eine Schwungumstellung, ja, bedeutet sehr, sehr viel Aufwand, sehr, sehr viel Einsatz, sehr, sehr viel Leidensdruck. Mhm. Weil das, was du dir bisher erarbeitet hast, ja,
ist weg.
Ist dann weg, ja. Und der Golfschwung ist ja was Lustiges. Und jetzt spreche ich sicherlich sehr viele Golfspieler an. Viele Golfspieler spielen ja Handicap und spielen auch ganz gut an guten Tagen, aber an schlechten Tagen bricht dieses System komplett zusammen, weil es halt so ein bisschen ein zusammengeschusterter Schwung ist, ja.
Und halbes nichts Ganzes.
Da geht halt gar nichts mehr, ja.
Ja.
Und der gute Golfspieler, der hat halt sich einen wiederholbaren Schwung erarbeitet, ja, über Jahre. Ja, und von diesem Schwung wegzugehen, um zu sagen, jetzt will ich anders schwingen, in einer anderen Ebene oder sowas, kostet sehr, sehr viel Aufwand und sehr, sehr viel Nerven und sehr, sehr viel Frust. Und ich kenne Jungs, die richtig gut Golf gespielt haben mit Handicap 1, die haben die Saison im Juni beendet, weil ihr Schwung umgestellt wurde, die haben keine Murmel mehr getroffen. Und wenn du irgendwie halt immer nur mit 22 Nettopunkten heimkommst, dann ist der Spaßfaktor halt begrenzt, ja.
Aber man sieht es ja auch immer wieder, das ist ja nicht nur bei uns Hobbyhackern, die am Wochenende mal eine Runde spielen gehen oder mal auf die Range gehen, man sieht es ja auch bei den Profis. Man hat es ja gesehen, auch bei Welt Nummer 1 Golfern, die dann dachten, sie müssen ihren Schwung umstellen und dann hat man leider Gottes keine Top 10 Finishes oder Top 50 Finishes mehr.
Ja, ja, und das ist über zwei Jahre.
Genau, und das geht ja ruckzuck, wo ich dann immer wieder so denke, hey, ganz ehrlich, wenn ich so einen hervorragend wiederholbaren Schwung hätte oder nur ansatzweise hätte, sagen wir es mal lieber so rum, dann müsste ich schon dreimal überlegen, ob eine Umstellung wirklich so viel mehr rausholt, wenn ich damit mit dem, was ich erreicht habe, doch schon der Beste der Welt bin. Oder die Beste, je nachdem. Ja. Das ist halt die Frage, ob man da noch das Fünkchen mehr wirklich rausholt. Aber ich finde es immer noch, und da will ich noch ganz kurz das nochmal ein bisschen hervorheben, dass jeder das einfach nochmal hört. Es geht hier nicht darum, dass der Marc gesagt hat, du musst dir jetzt neues Equipment oder irgendwas kaufen, auf gar keinen Fall, oder was an deinem Schwung machen. Es geht rein nur darum, wie du mit dem, was du hast, mit dem Möglichkeiten, die dein aktueller Schwung liefert, einfach immer noch mehr aus deinem Spiel und deinem Handicap rausholen kannst, ohne irgendetwas zu tun, außer ein bisschen anders an die Sache ranzugehen. Und das ist so ein bisschen auch die Quintessenz, die ja auch dein Buch ein bisschen da spiegelt. Da gehen wir auf jeden Fall gleich noch drauf ein. Und wo ich auf jeden Fall sagen muss, das ist komplett faszinierend. Und da eine Lanze muss ich brechen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der allergrößte Fan von zu vielen Trainerstunden bin. Fabian Bünker hat das auch mal erwähnt oder in einem Gespräch mit mir gesagt, geh die Löcher von hinten an. Fang nicht vom Tee an, fang vom Grün an und geh rückwärts. Was ist der Schlag, den du ins Grün haben willst? Und wie kommst du zu dieser Distanz, wie du ins Grün haben willst? Und er hat gemeint, geh auf Google Maps, guck dir deinen Golfplatz an, den du regelmäßig spielst, den du an sich auswendig kennst, und geh es von hinten an. Und dann ist manchmal der Abschlag nicht der Driver oder ein Holz oder irgendwas, da ist es sinnvoller, du gehst mit einem Eisen ran oder, und da gehen wir ja gleich noch drauf an, oder zwei, drei kleinere Eisen, um einfach deinen sauberen Schlag an die Fahne zu haben. Denn du kannst hervorragend mit dem Driver, mit dem neuesten Driver, 10 Meter weiter links ins Aus oder rechts ins Aus schlagen, aber aus ist aus. Und das ist eben so das Faszinierende, ja. Wo man wirklich sagen muss, es ist schön, dass da auch Unterstützungsmöglichkeiten da sind durch technologische Fortschritte, durch Schwungumstellungen, durch irgendwie, anstatt einen Slice zu spielen, einen Draw rauszubekommen, aber der Ball weiß nicht, ob er links oder rechts rumdreht. Das weiß der Ball einfach nicht. der fliegt oder fliegt nicht. Und das sind so Dinge, wo ich wirklich sage, es ist so dieses ja, back to the basics, was Golfschwung angeht, und überleg einfach, wie du dahin kommst. Aber jetzt habe ich schon viel mehr gesagt, wie ich sagen wollte.
Nein, alles gut. Aber das ist ja lustig, weil du sagst, 10 Meter weiter links im Aus oder rechts im Aus. Ich sage ja so ein bisschen, du musst jetzt, du liest dieses Buch durch und morgen gehst du auf die Runde und du wirst morgen 5 Schläge mehr spielen. Zumindest wirst du das Gefühl haben, dass du 5 Schläge, nicht mehr, 5 Schläge weniger spielen, und du wirst zumindest das Gefühl abends haben, dass es so ist. Weil wenn du alleine nach deiner Runde von gestern die Schläge ins Aus abziehst, dann hast du schon mal 5 Schläge unterspielt. Ja? Mhm. Das heißt, man muss ja auch mal sich die Gedanken machen, warum vor allem Frauen nie einen Ball ins Aus haben, weil sie einfach nicht so lang sind. Da ist noch kein Aus. Ja? Das ist nun mal so. Das ist fast, das ist bitter, aber es ist so. Ja? Auch wenn du in der Mannschaft spielst, und früher gab es dann auch die Vierer, Herren und Damen gemischt, ja, dann wenn die Dame dann, wenn der Herr irgendwo abgeschlagen hat, im klassischen Vierer, die Dame musste dann ins Rad. Das kannte die gar nicht, ja, weil die war dann noch nie. Dann brauchte die erstmal eine Zeckenschutzimpfung oder was auch immer. Ja, ich sag, da gehe ich nicht rein. Vielleicht komme ich da nie mehr raus. Ja, das ist dann schon interessant. Jetzt greife ich vielleicht schon ein bisschen vor. Eigentlich wollte ich nur kurz sagen, was mich am Golf so fasziniert, weil ich das selber lustig finde, aber ich habe zu dem Buch, die ersten Ideen zu dem Buch kamen deshalb, weil ich mit jedem die Wette gemacht habe, wenn du mit mir 9 oder wenn du mit mir 18 Löcher spielst, dann spielst du 5 Schläge besser als dein Handicap. Es gibt 2 Voraussetzungen. A, musst du immer bei jedem Schlag den Schläger nehmen, den ich dir in die Hand gebe. Und B ist, sobald du auf dem Grün bist, sind es maximal 2 Putts. Also von 3 oder 4 Putts kann ich nichts. Ja. Und das war dann beim alten Heimatclub, war das echt nett. Die 1 links aus, rechts aus. Und da stand, die hatten einen Treiber da. War ein kurzes Par 4, 310 Meter. Hatte Handicap 29. Dann habe ich gesagt, es sind schon Eisen 9. Wie die? Eisen 9. So, ja, es sind schon Eisen 9. Ja. So. Dann hat er halt irgendwie Eisen 9, Wedge, 2 Putts, 2 Punkte. Vielen Dank. Kein Spaß gehabt, aber 2 Punkte, ja. Sonst immer irgendwie schon das dritte Hemd durchgeschwitzt, als auf der 2 war. Und so entstand dieses Thema, ja. So kam ich zu dieser Idee, und irgendwann hatte ich die Idee, jetzt muss ich das Ganze mal niederschreiben.
Und dann hast du dir quasi gesagt, so, das musst du mal fixieren, und jetzt musst du ein Buch schreiben, das einfach das ganze Thema so ein bisschen aufgreift. Was die Inhalte sind, da gehen wir auf jeden Fall gleich noch drauf. Ja. Aber jetzt noch eine Frage, dein Buch heißt Tiger und Woods. Das ist natürlich nicht so geschrieben, wie Tiger Woods geschrieben wird. Das ist ja wirklich so, wie man es im Deutschen schreiben würde, wenn man kein Englisch kennt. Und was war vielleicht auch so der Gedanke dahinter? Wie bist du auf den Namen gekommen, Tiger und Woods? Gab es Alternativen?
Also ich fand Tiger und Tiger Woods fand ich schon immer irgendwie lustig. Ich hatte halt die Assoziation eines Tigers und einer Sau, also eines Schweins, ja. Und das Cover ist eben ein Tiger, das bin in dem Fall ich. Der Tiger hat dann meine Klamotten an, und ich habe einen väterlichen Freund, der in der Zwischenzeit 70 ist, mit dem ich aber nach wie vor am allerliebsten Golf spiele. Wie gesagt, für mich der tollste Kerl dieser Welt. Und der ist dann so ein bisschen die Wunsch an der ganzen Geschichte. Ja. Ich habe auch viele Dinge über ihn geschrieben. Er schmunzelt auch drüber, wenn ich das sage oder wenn er das dann irgendwann mal hört. Und es gibt niemanden, mit dem ich lieber Golf spiele. Aber so ist das Ganze ein bisschen entstanden, weil gab es ja früher immer diese, in jedem Golfclub diese Tiger und Rabbit Turniere. Und so kam ich halt zu Tiger Woods. Und ich fand den Titel halt lustig, weil es in irgendeiner Form ja vielleicht auch auf den damals weltbesten Golfer hinweist. Und es hat auch funktioniert. Ich habe dieses Büchlein runtergeschrieben, dann einfach aus Suchsendollerei, dann über Flyer-Alarm kopiert, zu Weihnachten verschenkt, und auf einmal hat ein Verlag angerufen und wollte dieses Buch kaufen. Ja. Das fand ich lustig, und dann habe ich Ja gesagt, und das war es dann auch schon. Ja. Und so bin ich zu dieser Geschichte gekommen, aus dieser Thematik. Aber Tiger und Woods ist ein reiner lustiger Name, weil Tiger Woods eben die Nummer 1 der Welt war damals und für mich nach wie vor eigentlich der begnadetste Golfer aller Zeiten ist, auch wenn er jetzt gerade ein bisschen Probleme mit dem Autofahren hat, aber hatte. aber der kommt auch wieder. Und
alles sagen, böse Zungen könnten behaupten, es ist ja nicht das erste Mal, dass sein Auto einen Unfall hatte, aber das nein, hatte dann ja andere Gründe.
War ein Eisensieben, wie man behauptet. Ja. Ich kenne viele Leute, die ihn kennen und ja, genau. Okay.
Ja, so.
Aber vielleicht noch, was ich immer loswerden will, ist einfach, was ich am Golf so faszinierend finde, und wenn ich dann abends oder früher, als ich noch viele Turniere gewinnen durfte und die Bruderrede halten durfte, habe ich dann immer statt der klassischen Bruderrede dann eher so einen lustigen Schwank erzählt. Und ich finde am Golf einfach so faszinierend, wenn du beim Tennis 100 Aufschläge machst und dann gehen 99 jetzt letzten, einer geht drüber, dann sitzt du eigentlich im Auto per Salm, sagst so ein Scheiß, mach ich nicht mehr. Wenn du auf der Driving Range bist und 99 Bälle rollen und einer fliegt, dann sagst du geil, das will ich morgen wieder machen. Das ist völlig, völlig verrückt. Und wenn ich drüber nachdenke oder die Leute so frage, was ist eigentlich das Schönste am Golf? Na, da sagen die meisten, ja, ist einfach toll zu sehen, wenn mein Ball so hoch Richtung Ziel fliegt und dort landet. Das ist einfach der schönste Moment. Ja, klar. Und dann sage ich mir, aber du willst eine niedrige Runde spielen. Also theoretisch ist das so, je weniger oft du das siehst, desto glücklicher wirst du. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja? Also wenn das das Schönste ist, dann müsst ihr eigentlich immer versuchen, eine 200 zu spielen, dass du das Gefühl halt 150 mal hast, aber du willst ja nur 60 mal sehen. Also das ist schon irgendwie krass. Oder schau mal ein Wimbledon-Finale im Tennisclub an, wenn der Federer mit 200 nachschlägt. Das sagt keiner mit Mitte 60. Das habe ich gestern auch gemacht. Aber wenn der Tiger Woods oder der Dustin Johnson bei der US Open oder beim Masters ein 12-Meter-Putt locht, sagt irgendeiner im Clubhaus, ist mir gestern auf der 4 passiert. Ja? Und das ist so krass, so lustig. Oder ich habe einen kennengelernt, der sagte zu mir, ja, Handicap 42, aber putten tue ich wahnsinnig gut. Da denke ich mir, wenn du gut packen würdest, hättest du nicht
42. Hast du kein Handicap 42, genau.
Und jetzt Handicap 42 übertragen aufs Tennis würde bedeuten, du findest die Anlage gar nicht, ja. Aber trotzdem ist der mit Handicap 42 glücklich und kann sich mit dem, der Handicap 3 hat, messen durch das Davenport-System. Und das ist das Tolle an diesem Spiel, weil jeder spielt ja nicht gegen den anderen, sondern gegen sich selber und gegen diesen blöden weißen Ball. Und hinterher hat man ein System entwickelt, wo man sich vergleichbar macht. Und das ist einfach gigantisch. Und jeder hat eben auch mal die Chance, aus 100 Metern Ball einzulocken.
Ja, klar.
Und das ist toll. Das ist toll. Und das ist das Faszinierende am Golf. Und da gibt es so viele herrliche Geschichten.
Ich wollte noch eine kleine Anekdote, du hattest gemeint, im Clubhaus würde einer nach so einem 12-Meter-Putt sagen, habe ich auf der 4 auch geschafft gestern, so in der Art. Ich finde eher die Leute interessanter, die dann, keine Ahnung, ihr Schnitzel mit Pommes essen oder ihre Schweinshaxe, dazu noch das 12. Bier trinken und sich dann drüber aufregen, dass derjenige aus 5 Metern den Putt vorbeischiebt und sagen, ich hätte es locker geschafft.
Ja, die gibt's auch.
Das wollte ich nur an der Stelle noch kurz sagen, weil das begegnet mir häufiger.
Naja, hast du recht. Schön.
Aber
okay, also wie gesagt, da gibt es herrliche Anekdötchen und ich finde immer noch das Lustigste, was ich je gelesen habe, war bei der ganzen Aufregung um Golf darf man nie vergessen, dass Golf von Menschen erfunden wurde, die behaupten, gute Musik kommt aus dem Dudelsack. Und ich finde, das macht das Ganze dann schon wieder ein klein wenig entspannend. Und man sollte das Ganze nicht so wichtig sehen oder nicht so eng sehen. Und vor allem in Deutschland, wenn ich jemanden frage, was hast du denn für ein Handicap? Ja, dann sagt ja jeder, ich habe 16,3. Also, um Gottes Willen, also ich weiß nicht mal, was ich für ein Handicap habe. Ich habe irgendwo Handicap, ich hatte mal 2 irgendwas, ja, oder 1 irgendwas und jetzt habe ich, glaube ich, 4 irgendwas. Ich kann das aber gar nicht ganz genau sagen, weil das für mich jetzt nicht so entscheidend wichtig ist. Aber in Deutschland, wenn einer 12,6 hat und sein Nachbar 12,5, dann überlegt er sich, in eine andere Straße zu ziehen, ja, oder was auch immer. Das ist schon völlig, völlig crazy, ja.
Was mir dann noch aufgefallen ist, je besser jemand ist, und ich habe jetzt auch schon im Podcast Leute gehabt, die vielleicht jetzt nicht mehr ein Plus-Handicap haben, sondern nur noch 0, und die auch sagen dann als Aussage so, ja, ich treffe ab und zu den Ball schon ganz gut. Aber je schlechter das Handicap ist, desto eher ist die Bescheidenheit weg. Also ja, je besser jemand ist, desto bescheidener ist jemand, was das eigene Spiel angeht. Und dann ist man auch eher so am Zurückrudern. Also ich erinnere mich da an einen Gast, der im Podcast war, der auch gesagt hatte, ja, es ist okay. So, ja, man trifft schon mal die Murmel. Also ein Handicap hast du ja 0,5 plus. Und das ist ja gut, dann bist du ja aber nicht nur so ein bisschen, da bist du ja schon also einer der 0,01% Golfer in Deutschland. Und dann meinte er, ja, er trifft halt schon ab und zu ganz gut. Dann gehst du aber auf die Runde am Wochenende, triffst dann den Handicap, ja, ich hätte es fast 48, 54er gesagt, aber nichts gegen die Leute. Aber die
Nein, gar nicht.
Sie sind da auf jeden Fall größer und sind die besten Ballstriker und wie du vorhin sagtest, können ja ganz gut putten. Und wo ich sage, das kann ja auch sein, aber wenn du vorher 5 Bälle ins Wasserhindernis gekloppt hast, dann kannst du zwar dein 2-Putt machen und sagst, es war top, es ist trotzdem nicht das. Ja,
aber ich habe mal mit zwei älteren Herren gespielt, die haben sie dann auf dem dritten Abschlag über den Score von Loch 2 gestritten oder verbal auseinandergesetzt, dann haben sie sich irgendwie auf eine 6 geeinigt, dann ist der eine weggelaufen, hat so in sich reingenuschelt. Ich meine, wenn du jeden Schlag zählst, dann kommst du auch nie für ein gutes Ergebnis. Ja, und das war so typisch irgendwie, ja. Also genau. Es hat nirgends so viel geschummelt wie auf dem Golfplatz. Und das finde ich lustig, aber wenn du dann eben in da angekommen bist, wo eben die Scratch-Golfer sind, du, da kannst du, wenn da einer in den Wald reingeht und der kommt raus und sagt, wir haben leider 3 Strafschläge, also da wird nicht mehr geschummelt, sowas geht nicht. Das ist dann schon irgendwo auch eine Ehrensache, aber um Gottes Willen, du, wenn es jemand besser geht, wenn er beim dritten Turnier des Jahres wieder 72 Nettopunkte spielt, das ganze Clubhaus lacht und er geht aber vor und holt sich sein Preis ab, dann ist er in Ordnung, dann freuen wir uns doch alle und alles ist gut.
Ich habe aber immer noch das Gefühl, und das passiert auch so oft in dem Podcast, dass ich das, glaube ich, sage, das ist typisch deutsch. Das sage ich recht häufig und ich habe mich auch schon mit Leuten drüber unterhalten, die jetzt nicht immer unbedingt so wissen, dass ich überhaupt hier so einen Podcast habe und sowas. Mit denen unterhalte ich mich dann eben auch über die Zeit, wo ich in Schottland studiert hatte, wie die Leute eben dort ticken, was das Thema Golf angeht. Oder wenn Leute in den USA waren, die kennen das nicht, was wir hier als Golf bezeichnen. Und das ist auch so, das, was ich dazu immer gern sage, da trifft man jemanden. Also Handicap gibt es, ja, davon hat man mal gehört, aber für was braucht man das? Und dann siehst du auch jemanden oberkörperfrei, Bier trinken, mit Jeans auf dem Platz, mit Schlägern, die er von seinem Opa hat, die irgendwie 40 Jahre alt sind. Jo, aber spielt seine Birdies.
Genau.
Und ich finde, Deutschland ist da halt immer noch, und das sage ich auch sehr häufig, alter, weißer, reicher Mann. Sport. Ja. Und das ist so, dass dieses Profilieren, diese Neidkultur, die wir leider haben. Und das ist so das, was mich leider Gottes immer wieder auch ankotzt, wenn man dann so Leute trifft, die halt da einfach so dieses Thema, ich bin besser als du und ich habe hier eine 3 gespielt, du hast eine 4 gespielt und hast ein besseres Handicap. Und man denkt, ja und? Davon kannst du dir jetzt auch nachher keinen Schnitzel kaufen. Und das ist so, wo man immer mal überlegen muss, so ein bisschen, was ist überhaupt Sinn und Zweck? Und ich glaube, dass es da einfach Leute gibt, die ein bisschen lockerer und leichter mit der Sache umgehen und mehr Freude absolut. Auch dadurch haben. Und so kommst du mir auf jeden Fall jetzt auch vor und auch durch dein Buch.
So absolut. Ich finde Golf toll.
Genau, und aber nur weil Golf Golf ist, nicht weil Golf jetzt einen gewissen Status symbolisiert in Deutschland, was meiner Meinung nach auch Käse ist, sondern weil es einfach ein schöner Sport ist und weil man immer wieder Leute trifft, die lustig sind, toll sind, man immer wieder Dinge erlebt, die man so nicht erlebt im Büro, Alltag und so.
Nicht unterschreiben.
Und das ist eben auch, wo ich sage, hey, und da macht es auch Spaß. Und natürlich hat man immer diese Schattenseite, dass man denkt, das ist ein elitärer Sport. Ist es meiner Meinung nach nicht mehr. Jedes große Fitnessstudio kostet mehr wie so manche Clubmitgliedschaft. Und da muss man einfach schauen, dass man da ein bisschen weiterkommt. Deswegen zu deinem Buch. Da will ich auf jeden Fall noch weiter drauf eingehen, weil Tiger und Woods ist ja was, was jedem Hobbyhacker einfach hilft. Wie du es vorhin schon gesagt, 5 Schläge besser als sein Handicap zu spielen nach der ersten Runde. Und ich will nochmal auf den Punkt eingehen, den du vorhin schon gesagt hast, dass es wirklich nicht darum geht, deinen Schwung zu verändern. Aber vielleicht kannst du ganz kurz anreißen, was du mit dem Buch auch bezwecken wolltest und was so die groben Inhalte sind des Buchs oder auch direkt die Inhalte sind, wenn jemand den Podcast hört und sagt, er fährt gerade auf dem Golfplatz, wie er seine Runde durch die Tiger- und Woods-Methode verbessern kann.
Durch die Tiger- und Woods-Methode ist sehr gut, ja. Da muss man vor allem beim Autofahren aufpassen. Die Tiger Woods Methode, ja. Aber jetzt Spaß beiseite. Also die Idee dahinter ist eigentlich die, und das ist relativ simpel, wenn du, ich sage, es gibt 3 Klassen von Golfspielern. Es gibt die Klasse Handicap 0, Das heißt, auf allen 18 Löchern hast du keinen Schlag vor, sondern ein paar 3 ist für dich ein paar 3, ein paar 4 ist für dich ein paar 4, ein paar 5 ist für dich ein paar 5. Die Handicap 18 Klasse hat nicht paar 3, paar 4, paar 5, sondern die haben paar 4, paar 5, paar 6. Und die Handicap 36 Klasse haben paar 5, paar 6, paar 7. Weil ein paar 3 haben sie 2 Schläge vor, dann ist es ein paar 5, bei ein paar 4 haben sie 2 vor, haben sie ein paar 6 und so weiter. Ja. Und du musst dich einfach mal zwingen, eine Runde den Platz, deinen Heimatplatz am besten, weil den kennst du am besten, so zu spielen, wie dein Netto-Paar ist. Das heißt, du kommst an die 1, das ist ein 320 Meter langes Paar 4, du hast Handicap 32, das heißt, du hast 2 Schläge vor. Wenn es unter den ersten 12 Schlägen oder 14 von der Schwierigkeit her ist, dann ist es für dich ein Paar 6. Das heißt, du darfst frühestens mit dem vierten Schlag auf dem Grün sein. Ja. Und das heißt, du musst diese 300 Meter irgendwie so hinkriegen, dass du da auch 4 Schläge brauchst. Ja. Das heißt, du spielst ein Wedge, du spielst ein Wedge, du spielst ein Wedge und du spielst wieder ein Wedge. Ja. Dann bist du auf dem Grün und dann machst du 2 Putts, dann hattest du überhaupt keinen Spaß, aber du hast 2 Punkte. Und so gehst du einfach mal durch diesen Platz. Und dann fällt dir vielleicht auf, dass du normalerweise an der 1 dein Reiter schlägst oder was auch immer schlägst und da öfters mal irgendwo im Gemüse liegst oder im Auslegst und dann eben mit dem Strich auf die 2 gehst. Ja? Und so ist es einfach mal, diese Runde zu spielen. Am besten spielst du alleine, weil dann ist es nicht ganz so dramatisch. Dann wirst du auch nicht gehänselt von deinen Mitspielern, die sagen, ach du, eher Sicherheit, Eisen 8 oder sowas, was soll denn das? Hast keine Eier in der Hose oder so. Oder es ist nicht auch schwierig zu sagen, wenn es ein paar 3 ist mit 120 Meter und du musst es jetzt irgendwie als paar 5 spielen. Ja? Das ist gar nicht so einfach, 340 Meter zu spielen. Aber dazu musst du dich halt einfach mal zwingen. Ja? Und dann wirst du eigentlich sehen, dass du schon mal relativ, dass du keinen Ball verloren hast.
Ja.
Dass es auch gar kein Längenproblem ist, weil wenn du permanent das Eisen 7 spielst, dann spielst du das Eisen 7, keine Ahnung, 120 Meter weit oder 100 Meter weit oder 140 Meter weit. Und wenn du permanent dieses Eisen 7 spielst, dann spielst du das auf einmal nicht mehr 120, dann spielst du das 130, 135, weil du dich einfach so an dieses Eisen 7 permanent gewöhnst, dass du auch das Längenproblem nicht hast. Und du hast ja diesen ein oder diese 2 Schläge eben vor. Ja?
Ja.
Und das ist im Grunde schon das ganze Geheimnis dieses Buches. Zerleg mal deinen Golfplatz, nimm deine Scorekarte, sag du, das ist, da habe ich ein vor normalerweise, also ist kein Paar 4, sondern ein Paar 5 und dann spiel das mal ganz konsequent so. Und auf dem Grün, wie gesagt, maximal 2 Putts und dann wirst du sehen, dass du dein Handicap relativ konstant spielen kannst oder wirst, weil du wirst vielleicht auch mal bei einem Paar 3 dann, obwohl du es als Paar 5 spielen wirst, nur noch 20 Meter zum Grün haben, dann haust du halt doch aufs Grün, dann machst du 2 Putts, dann hast du schon 3 Punkte. Und vielleicht sagst du dann, na, jetzt probier es doch mal, dann hast du vielleicht mal 4 Punkte auf dem Loch. Und wenn jemand 4 Punkte auf dem Loch hat, jetzt ich als zu eher zur Handicap-0-Gruppe gehörender Spieler, zu 4 Punkte, da...
Macht keiner nein,
Punkte,
ne?
4 Punkte kann ich nicht. Ich kann mal vielleicht mal mit Birdie 3 Punkte spielen, aber die spiele ich jetzt nicht so oft. Ja.
Ja.
Also das heißt, und das musst du einfach mal konsequent durchziehen und dann ist es eigentlich schon, das ist eigentlich die ganze Idee dahinter und es funktioniert definitiv. Allerdings wirst du halt selten deinen Treiber, den du letzte Woche aus dem Pro-Shop geholt hast für 8,4 Millionen, halt selten spielen, ja. Und das, ich muss es ja selber zugeben, mit dem Treiber auf das Ding draufzuhauen und dann macht es Bing und er fliegt irgendwie hoch und weit, ist auch schön, ja. Aber wenn du mal nach einer normalen Golfrunde alles rausstreichst von deiner Scorekarte, war es eben hoch und weit und vielleicht halt 10 Meter zu weit rechts und zu weit links flog, dann sind diese 5 Schläge auch schon gespart. Also das ist nun mal so, ja.
Und da habe ich...
Das ist die ganze Idee.
Also unabhängig von deinem Buch, das ist schon ein paar Monate her, sage ich an so einer Stelle gern, habe ich mal den Versuch gewagt, denn ich habe früher mit jemandem gespielt, der hat vom Prinzip nur Driver, Hölzer, Wedge und Putter gespielt. Eisen war immer der Feind und hatte logischerweise dann auch alle Hölzer, die Hersteller einem angeboten haben. Also keine Ahnung, ob es ein 9er Holz gibt, aber ein 7er Holz hat er auf jeden Fall gehabt. Und solche Geschichten, wo ich auch sage, das ist schön, ja, die triffst du, aber für mich ist immer noch sind die Eisen die wichtigsten Schläger irgendwo im Back, weil damit bist du normal oder ich sicherer, sauberer und habe einen schöneren Ballflug, der eben auch auf dem Grün hält. So ein Holz ist ja meistens flacher und geht dann eben vom Ballflug her anders aufs Grün. Und dann habe ich das irgendwann mal gemacht und habe gesagt, so, ich will es einfach für mich wissen. Das war dann, genau, also einmal habe ich es mit meinen Eisen gemacht, habe komplett alles, was irgendwie Holz oder Driver bedeutet hatte, einfach im Auto gelassen. Weil wenn ich es mitnehme, dann würde ich es auch spielen. Man darf ja nur das mitnehmen, was man auch dann spielen kann. Der Rest sollte dort sein, wo man nicht hinkommt während der Runde. Mit meinen Schlägern gemacht und einmal mit Testschlägern von Decathlon, die ich mal eine Woche zum Testen hatte. Nur Eisen, Wedges, Putter. Und der Score am Ende der Runde war nicht großartig anders wie der Score mit dem ganzen langen Besteck drinnen. Und das ist eben so das, als ich das Buch gelesen hatte, musste ich wirklich schmunzeln und sagen, ey, das ist ja nicht einfach nur, da hat einer halt was geschrieben und versucht es irgendwie rüberzubringen, was man da machen kann. Das ist so. Und das Schöne ist, wenn man das einmal selbst erlebt hat, dann ist es auch kein, da hat einer irgendwas geschrieben, es ist einfach die Wahrheit. Es ist einfach die fucking Wahrheit, muss ich so ehrlich sagen, wie es ist. Und weil genau das, was du ja gerade gesagt hast, dann ist der Ball eben nicht weg, links oder rechts im Aus irgendwo. Mhm. Und du bist halt konstant mit der Murmel irgendwo, wo du auch wieder weiterspielen kannst, verlierst weniger Bälle. Ist natürlich uncool, wenn du dann eben nur 140 Meter spielst, anstatt 200, 240 oder wie auch immer. Mhm. Klar, die Leute gucken dich auch komisch an, aber am Ende von der Runde hast du noch den Ball, den du an T1 abgeschlagen hast, bei der 18 eingelocht, wo die anderen schon das nächste Dreierpäckchen aufreißen müssen.
Naja, klar. Man darf, glaube ich, einfach bei der ganzen Geschichte nie vergessen, Golf ist ein Ballspiel. Und beim Ballspiel ist eins wichtig, der Ball muss im Spiel bleiben. Der Pep Guardiola sagt ja immer, solange meine Mannschaft den Ball hat, können die anderen kein Tor schießen. Beim Golf ist es so, solange dein Ball auf dem Fairway oder in der Nähe des Fairways bleibt, kannst du keine Strafschläge dir reinziehen. Und das hilft schon mal, ja. Also alleine, wenn du auf der 18 den Ball einlochst, den du an der 1 markiert hast, dann war es eine gute Runde, ja. Aber wie gesagt, man muss eben dann sich selber geißeln und sagen, okay, jetzt lasse ich halt mal die Schläger im Auto oder sowas. Und es macht echt Sinn, die im Auto zu lassen, weil wenn du natürlich dann irgendwie das 5-6 höher sagst, machst und du hast dann schon irgendwie 16 Punkte, normalerweise hast du schon 3 Striche, dann ist natürlich die Versuchung groß zu sagen, aber jetzt, aber hallo, jetzt läuft es, aber jetzt. Zünd ich mal richtig einen raus, ja.
Und schon die und Rede schreibst, mit Siegerehrung im Kopf und sowas, ja,
genau.
Ja.
Dann ist die Bruderrede geschrieben, aber das Wohngebiet rechts vom Golfplatz in hoher Gefahr. Genau. Also das ist die Thematik und das Golfbuch. Also das ist die Grundidee des Golfbuchs. Dann habe ich natürlich noch einen kleinen Beitrag über das Thema Technik geschrieben. Nicht aus Sicht eines Pros, sondern als aus Sicht eines unqualifizierten Golfers. Aber da, auf was ich achte oder auf was Menschen achten, die ich kenne, oder ich habe das große Glück, dass in meinem alten Golfclub war der Willi Hoffmann Trainer, das ist der Trainer von Bernhard Langer, mit dem der spricht in dem Buch auch das eine oder andere Mal. Und der hat mir auch viel erklärt, wie trainiert ein Bernhard Langer. Und wenn ich dann sehe, wer Frau Meier-Müller-Schulze oder Herr Meier-Müller-Schulze, was die auf der Driving Range machen, dann wäre es ziemlich konträr zu dem, was ein Bernhard Langer trainiert, weil der Bernhard Langer geht dienstags mit dem Eisen 8 auf die Range und schubt es halt einfach 6.824 Mal, ja, und am Mittwoch geht er mit dem Eisen 7 auf die Range. Ja. Die meisten Golfer auf der Driving Range haben ein langes Eisen in der Hand, versuchen irgendwie ein Eisen 4 zu treffen. Das Eisen 4 brauchst du auf der Runde nie. Ja. Also das ist vielleicht mein Verlegenheitsschlag, wenn dein Abschlag schlecht war, dann denkst du jetzt hier irgendwie 190 Eisen 4 mit Anlauf, aber das funktioniert nicht, ja.
Und da muss jeder einfach nur ein bisschen an die eigene Nase sich fassen. Jeder, der jetzt zuhört, also jeder Hörer, wirklich mal überlegen, die letzten 2-3 Range-Sessions, die du gemacht hattest, was waren die Schläger, die du am meisten in der Hand hattest? Und ich bin davon überzeugt, dass die wenigsten jetzt sagen werden, es war Wedge bis mittleres Eisen. Die meisten werden sagen, hohe Eisen beziehungsweise lange Eisen, Hölzer, Hybride und der Driver sowieso, weil das ist ja das Teil, was irgendwo eine magische Anziehungskraft hat. Und da nehme ich mich gar nicht außen vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ja genauso. Deswegen, wenn ich trainieren gehe, mache ich es jetzt nicht so hardcore wie der Bernhard Langer. Aber wenn ich sage, heute ist wirklich nur Putten, dann habe ich nur mein Jutebeutelchen dabei, wo was zu bisschen was zu essen, zu trinken drin ist, Bälle und mein Putter und ein paar Tees. Weil ich weiß, wenn ich das ganze Equipment mitschleppe, hocke ich 10 Minuten später auf der Range, habe den Driver in der Hand und hau halt 50 Bälle mit dem Driver.
Da, ja, das ist ja aber völlig normal, ja. Also wenn ich wie gesagt, ich treffe einen Ball dann doch immer mal wieder ganz ordentlich, auch heute noch. Und wenn ich trainieren gehe, dann ich fahre 20 Minuten auf den Golfplatz, dann nehme ich meinen Wedge mit, meinen Putter mit und einen Beutel mit 30 Bällen, gehe aufs Pitching-Grün und schlag halt einfach dieses Wedge dreimal den Korb durch und dann gehe ich noch Partner und dann gehe ich wieder heim, ja. Und ja. Ich nehme den Treiber aber gar nicht mit, weil schon
genau.
Gib ihm, ja. Und das macht keinen Sinn, ja. Und wenn ich mir dann auf diesen Pitching Grün aus 50 Meter irgendwie ein Ziel nehme, dann muss ich wirklich zugeben, dass ich hinterher tatsächlich entsetzt bin. Und wie gesagt, ich kann es ein bisschen, dass ich dann doch nicht irgendwie diese 50 Bälle oder diese 30 Bälle aufs Grün kriege, sondern dass eben 30 eben rechts vom Grün sind oder 20 links vom Grün sind oder was auch immer. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht sollte ich die 30 nochmal schlagen, dass ich wenigstens die Hälfte aufs Grün kriege oder sowas. Und das sind genau die Fehlerquellen, die eben bestehen. Und du wirst auf jedem Loch hast du, ob du willst oder nicht, hast du zum Schluss einen Schlag aus 60, 70, 50, 30, 20 Metern, wo du das Grün treffen musst. Und das hast du einfach mal auf jedem Loch, das ist so, oder zumindest mal auf 14 Löchern, ja. Und wenn man die Par 3 weglässt, wobei es sind zwei lange Par 3, dann hast du wahrscheinlich auf 16 Löchern und diesen Schlag hast du immer. Und wie oft
aber kaum einer trainiert jeder?
Keiner trainiert ihn, aber jetzt der Jordan Spieth und der Bryson DeChambeau, der den Ball ja irgendwie 370 Yards weit haut, ja. Der trainiert seinen Treiber und geht dann Milchshakes trinken, aber sonst steht er auf der Range und hat Wedges in der Hand.
Aber das
jetzt muss man nicht sagen, der haut einen Wedge 160 Meter weit, aber trotzdem, der braucht auch diesen 60, 70 Meter Schläge. Ja. Das ist das Entscheidende.
Ja. Aber das ist ja genau das, was mich immer wieder so fasziniert. Jeder redet immer nur von höher, länger, weiter, schneller und sowas. Aber die Leute, die konstant seit 30 Jahren oder ja, wahrscheinlich 40 Jahren schon auf irgendwelchen Touren ihr Geld dieser Welt verdienen, wie ein Mickelson, klar haut er die Kugel ziemlich weit mit dem Driver und mit den Eisen. Aber der Mann verdient sein Geld, weil er rund ums Grün es kann. Und du verdienst nicht als Bomber auf der Tour irgendwie das Geld. Du verdienst Geld, wenn du einfach diese, sagen wir mal, 100 oder die 50 Meter Schläge so nah an die Fahne bekommst, dass du nur noch einen Putt hast. Damit verdienst
Der Bryson DeChambeau ist derzeit nicht Nummer 1 in FedEx, weil er den Ball 2,8 Kilometer weit schlagen kann, sondern weil er das beste Wedge-Spiel hat, das es gerade auf der Tour gibt. Das ist Fakt.
Aber das sieht
er man spielt die Wedges einfach. Ja,
genau. Bitte? Das sieht man halt nicht, aber das ist ja wie immer, man sieht ja immer nur das, was die Kameras eben sehen wollen, was natürlich auch der Zuschauer sehen will. Der will sehen, wie jemand ein paar 5 abkürzt und einen grünen trifft übers Wasser, wenn man das wollte, das ist ganz klar. Aber diese vermeintlich leichten Schläge, die aber eigentlich die Feinheiten eines sauberen Golfspiels meiner Meinung nach ausmacht, die sind halt immer, ja, die sieht man bei den Top 100 Schlägen einer Saison vielleicht, aber die Schläge, die am meisten gezeigt werden, sind die, die halt eben, ja, wo Fortuna eben auch ein bisschen mitgewirkt hat.
Ja, das gehört auch dazu. Und wie gesagt, also das ist die Grundidee des Buchs und dann habe ich noch so einen kleinen oder Absatz oder Kapitel geschrieben über ein bisschen Technik, wie ich das eben sehe, auf was ich achte, wenn ich am Ball stehe. Und ich muss zugeben, ich bin jetzt dann in den Club gewechselt, da spielt die Herren 50-Mannschaft, die spielen Bundesliga, und da ist ein älterer Herr dabei, da kann man ruhig sagen, der ist 76, der spielt immer noch Handicap 0 oder 1, ja, und der kriegt die Kugelfeld nicht mehr so weit, aber sobald er halt 60 Meter am Grün dran ist, dann geht die Sonne auf. Und das kann der einfach. Und das sehe ich einfach, wie der an die Sache rangeht und vor allem die richtig guten Golfspieler, die wir alle im Fernsehen sehen, wenn die irgendwo am Ball stehen, die haben eine Idee, die wissen, was sie machen wollen. Und viele von denen, die ich eben auf den Golfplätzen dieser Welt sehe, die gehen an den Ball und haben eigentlich keine Idee. Ja, wissen nicht, wo die Fahne steht, rechnen irgendwelche Dinge, die ich nicht verstehe, machen sich keine Gedanken, wollen den Ball immer irgendwie zwischen Bunker und Fahne bringen, diese 6 Meter Landefläche, obwohl das Grün nach hinten nochmal 26 Meter weiter ist. Man kann ja diese 12 Meter auch von hinten putten. Man muss ja nicht unbedingt von vorne oder von links oder rechts putten. Dahinter ist meist Platz, wenn da nicht eine Ausgrenze oder ein Teich ist. Versteht kein Mensch. Alle wollen immer vor der Fahne landen. Warum? Weiß ich nicht. Die Guten landen immer hinter der Fahne, weil da gibt es keine Hindernisse.
Genau.
Das habe ich so ein bisschen kundgetan oder niedergeschrieben. Dann habe ich, was ich auch ganz wichtig finde, ich habe auch zu diesem Buch mit dem Mentaltrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft gearbeitet. Mhm. Und wie denken Spieler, wie denkt ein Tiger Woods? Es gibt tolle Interviews vom Jack Nicklaus, wie der auf dem Golfplatz denkt, gibt's tolle Geschichten und wie die mit Negativerlebnissen auf dem Platz umgehen, wie die ihre Gedanken im Griff halten. Ich finde es immer so lustig, dass es Vorstände von DAX-Unternehmen gibt, die nachmittags über 4000 Arbeitsplätze entscheiden und da völlig cool sind und abends einen 40 Zentimeter Putt um einen Pilz haben und auf einmal Stress spüren. Das ist die Faszination Golf. Ja. Und die haben dann einfach dann ihre Gedanken oder ihre Gefühle in dem Moment nicht unter Kontrolle und verschieben den dann auch. Mhm. Ja. Und das habe ich noch ein bisschen was gemacht. Dann habe ich meinen ehemaligen Koalitionstrainer, der auch Koalitionstrainer von Mainz war, von der Bundesliga, so ein bisschen was zum Thema Fitness. Man muss nicht unbedingt jetzt dreimal die Woche joggen gehen oder sowas, aber wenn man sich zwei, drei Dinge merkt, wie man sich vielleicht vor der Runde aufwärmt, das hilft einfach nun mal. Ja. Dann habe ich, wie gesagt, mit dem Willi Hoffmann viel gemacht, der Trainer vom Langer, der kommt da mehrfach zu Wort. Ich habe einen Physiotherapeuten drin gehabt, der zuspricht, der sagt, der war mit mir mal auf dem Golfplatz, hat er gesagt, das ist echt lustig, aber ich muss jetzt mal langsam darüber gehen und dem Pros sagen, der kann nicht so schwingen, weil der eine Blockade in der Hüfte hat. Mhm. Viele Pros haben ja ihre Schwungidee und die wird bei dir angewandt, wie bei mir angewandt, genau. Wie bei meiner Frau angewandt, ja. Und wir haben alle drei unterschiedliche Hüften und meine Frau die hübscheste mit Abstand, aber trotzdem funktioniert diese Schwungidee bei jedem nicht, ja, sondern die ist halt, jeder Körper ist anders, ja, und deswegen musst du dich halt auch selber hinterfragen. Wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich muss wie beim Schwung irgendwie reindrehen, aber ich kann mich nicht reindrehen, weil ich seit 16 Jahren rechts irgendwie eine Blockade habe, dann ist es schwierig. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt die Blockade ausmachen oder aber du schwingst eben anders. Aber es kann nicht jeder so schwingen, wie es im Fernsehen gezeigt wird oder propagiert wird. Und dann,
ja. Und da muss man aber nur überlegen, die Leute, die so schwingen, wie wir alle gerne schwingen würden, machen ihr Leben lang nichts anderes und machen auch 10 Stunden am Tag nichts anderes. Das. Und währenddem wir quasi alle irgendwie unser täglich Brot verdienen, indem wir arbeiten, machen die halt das, was wir versuchen, am Wochenende in eine Stunde oder sagen wir eine Runde reinzuquetschen irgendwie. Das ist gar nicht möglich. Es wird doch niemand sagen, dass jetzt, ich gehe jetzt einmal joggen, ich bin jetzt Usain Bolt. Und das geht auch nicht. Das macht gar keinen Sinn.
Beim Golf ist es aber so ein bisschen die Erwartungshaltung.
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen.
Wenn man mit Billy Hoffmann spricht, dann sagt er, weißt du mal, was glaubst du, wie viele Bälle trifft ein Tiger Woods oder ein Bernhard Langer oder ein Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, nach eigenem Empfinden auf der Runde perfekt? Das sage ich, keine Ahnung, perfekt, boah, weiß ich nicht. Ich habe dann gedacht, ja, gehe nicht so hoch, vielleicht 15 oder so. Sagt er, nee, so zwischen 2 und 3. Aber Frau Meier-Müller-Schulze und Herr Schubert mit Handicap 29 oder 39 hat das Gefühl, er kann 40 Mal den Ball perfekt treffen. Das ist also völlig unmöglich. Also das ist Golf.
Das ist Golf, ja. Golf.
Aber es muss dir klar sein. Und Jack Nicklaus sagt, dein Körper kann auf der Runde 7 Mal positiv mit Stress umgehen. Nur 7 Mal. 7 Mal. Das heißt, du musst theoretisch 11 Löcher spielen, die du in irgendeiner Form ohne Stress bewältigst. Sprich, du spielst eben, wenn du ein paar 4-2 vorhast, spielst du eben mal 4-mal oder 11-mal, wie du sie gerade genannt hast, die Tiger-Woods-Methode, dass du auf die anderen 7 Mal, wenn du an den ersten 7 Bahnen schon 3-mal im Rough und 2-mal irgendwo anders liegst, dann kannst du davon ausgehen, ab der 8 brichst du zusammen.
Ja.
Dann bist du meist, oder viele sind ja dann nach der 9, essen sie erstmal 2 Leberkäsebrötchen, Brötchen und noch einen Schluck Weißbier.
Und sie wundern dann sich, also dann schnaufen. Ja.
Die 12-13 nicht funktionieren. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Boris Becker früher nie gesehen, dass der im fünften Satz erstmal eine Leberkäsebrötle isst und sagt, jetzt brauche ich noch einen Schluck Weißbier. Es funktioniert halt nicht. Ja,
ja, aber
das, es ist ja auch okay. Ich mag den Leberkäsebecken auch, ja, aber er macht halt überhaupt keinen Sinn mehr. Ja, das sind halt alles so Kleinigkeiten, die ich da niedergeschrieben habe. Und wenn du da einfach mal drüber nachdenkst, über deine eigene Runde und nicht über das nachdenkst, was die meisten machen, weil die meisten gehen ja runter, sitzen dann im Auto und sagen, Mensch, heute habe ich gespielt der 88, aber an der 6, der Schlag ins Wasser, der passiert mir normalerweise nicht. Und da denn ins Aus, normalerweise treffe ich da in die Bahn und zum Schluss haben sie halt die 4 übergespielt, ja. So darfst du die Runde nicht betrachten, sondern du musst die Runde dahingehend betrachten, ja, vielleicht hätte ich den Leberkäsebecken nicht essen sollen, vielleicht hätte ich mir über an der 3 nicht über den Schlag an der 2 aufregen sollen. Und dann wirst du besser. Dann wirst du besser.
Und das ist auch das, was du eben schon angesprochen hattest, ist ja halt dieses Überschätzen, dass ja auch viele dann sich bei manchen Dingen einfach überschätzen und denken, ja, ich muss jetzt den Schlag einfach so auch schaffen, um das ganze Thema jetzt nochmal aufzuholen. So hast du es nicht angesprochen, aber so habe ich es euch mal interpretiert, weil dazu zähle ich ja auch, ich habe dann einen Kackschlag und denke mir, gut, die 220 Meter mit dem Dreierholz über den Bunker und übers Wasserhindernis muss jetzt auf dem Grün landen, damit ich das wieder ausgleiche. Und das ist ja genau das, wo dann vielleicht eben die Weltelite drüber nachdenkt, wie könnte ich das machen? Aber die haben vielleicht das Repertoire einfach in den Armen und im Körper drin, damit es funktioniert. Aber jemand, der eben war einfach, ja, der Hobbyhacker, wie zur Hölle soll das funktionieren? Dieser Schlag gelingt einmal aus 100 Mal.
Und es klappt. Aber der in der Weltklasse, der spielt seinen Treiber oder seinen Abschlag irgendwo rechts aus Raff und dann versucht er halt nicht diesen unmöglichen Schlag um zwei Bäume rum über den See auf eine kurze steckte Fahne, wo der hinten aus ist. Sondern der spielt dann halt raus auf 70 Meter, weiß ich, den Schlag kann ich. Und dann haue ich ihn aufs Grün, dann mache ich ein Paar, dann habe ich vielleicht noch das Paar gerettet, mache ich zwei Paar, dann habe ich einen Bogey. Aber ich habe keinen Strich, wollte jetzt gerade sagen, was auf der PGA-Tour nicht gibt. Übrigens, nette Geschichte, bei der Deutschen Bank SAP Open. Vor vielen Jahren ist in neben der 1 oder neben der 18 so ein großes Scoreboard, wo von jedem Spieler die Ergebnisse stehen. Und da stand ein älteres Ehepaar neben mir und da hat irgendeiner dann tatsächlich auch ein paar 5, eine 9 gespielt. Und dann sagt die Dame tatsächlich, da kriegt er noch einen Punkt. Also das fand ich dann irgendwie cool. Das fand ich dann irgendwie cool. Das fand ich so richtig aus dem Leben gegriffen. So ist es, ja. Und das ist die Faszination Golf. Aber der gute Golfspieler und auch der Handicap 0-Spieler oder Handicap 5-Spieler, der haut dann halt irgendwie ein Eisen 7 auf die Bahn und sagt dann, okay, dann spiele ich halt Bogey. Aber mit dem Bogey bin ich immer noch okay. Vielleicht spiele ich irgendwo mit einem Birdie, liege wieder ein paar. Aber ich spiele auf jeden Fall kein Doppelbogey oder ich mache auf jeden Fall keinen Strich oder was auch immer. Und ja, das ist das Entscheidende. Ja.
Und da muss man halt immer nur realistisch mal sich an die eigene Nase fassen, auch ein bisschen neutraler betrachten. Und jetzt komme ich wieder auf das zurück, was du vorhin oder am Anfang gesagt hattest, dass die Damen oft dieses Problem nicht haben, was die Männer als Problem haben, nennt sich Testosteron und man will es ja einfach nur wissen, sondern die Ladies sind ja häufig auf dem Fairway, während wir Männer irgendwo im Gebüsch sind und einfach Bälle finden, die uns nicht gehören. Und den eigenen Ball sowieso dann nicht mehr irgendwo finden. Und da habe ich einmal Turnier mit einer älteren Dame gespielt, die vom Charakter her definitiv nicht eine Spielerin war, mit der ich nochmal spielen wollte. Aber die hat, also hätte ich jetzt eine 2-Euro-Münze in 120 Metern aufs Fairway gelegt, die hätte mit dem Driver aber zu 100% auf jeder Bahn diese Münze getroffen. Egal wie, egal was, die hätte sie getroffen. Mhm. Und die hat auch ihr Handicap 9 oder so, hat die gespielt. Wie gesagt, der Driver, mehr als 120 Meter, war definitiv nicht drin. Aber sie war immer auf dem Fairway, sie war immer dementsprechend vorm Grün und dann an der Fahne. Und das ist eben das, wo ich auch immer wieder denke, ja, man muss nur überlegen, welche Kapazitäten stecken wirklich im eigenen Spiel. Deswegen finde ich das ja auch so faszinierend in deinem Buch, wie du das alles so beschreibst, eben auch mit dem Lächeln auf den Lippen oder im Stift, je nachdem, wie man sieht, dass man da aber mal ein bisschen anders an die Sache rangehen muss und ein bisschen realistisch drüber nachdenken muss. Weil keiner von uns überlegt sich, ich spiele jetzt mit den Kumpels Fußball, ich bin so gut wie FC Bayern. Aber wir wollen uns alle vergleichen mit der Weltelite im Golfen, was ja total Käse ist. Das ist ja Profisport.
Ich hatte mal im Lochspiel das schlimmste Erlebnis meiner Golfkarriere in Anführungszeichen mit der Martina Eber. Die Martina Eber war über Jahre die beste deutsche Golfspielerin. Martina schreibt auch hier etwas über das Thema Mental und Golfplatz und in Tiger & Woods. Und damals, die Martina kannte mich damals noch nicht und die hat mich, glaube ich, auch überhaupt gar nicht wahrgenommen. Ich hatte damals irgendwie Handicap 2 oder 1, irgendwas, habe gegen sie gespielt. Martina, für den Fall, dass du es jemals hörst, das war ekelhaft, wie du gespielt hast, weil du warst immer mit der Bahn. Du hast ja dann irgendwann mal gesagt, du, ich kann nicht so oft ins Raff, weil ich hab da eine Allergie an den Beinen und bin ich eingeschmiert. Ja, die hatte einfach keinen Bock. Das war absolut okay, weil ich habe natürlich immer gepumpt und habe gedacht, so der Kleinen zeige es mal. Aber die war halt einfach, diese 16 Löcher, wo wir gespielt haben, war die immer mit der Bahn, hat immer irgendwie ein Wettes Grün gehabt, hat immer zwei Putts gemacht und ich habe wirklich gut gespielt, hab aus überall unter Baum, hinterm Busch, durch das Wasser mit einem 9-Meter-Putt geteilt. Aber das kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen. Golf ist Demut, Golf ist mit der Bahn und das hängt sehr viel von einem Spielplan ab, wie du spielen willst. Und du musst dann diesen Spielplan dann auch dich tatsächlich halten. Und wenn du dann mal irgendwo im Dreck liegst, dann darfst du nicht denken, so, jetzt muss ich aber einen so richtig auszimmern. Mhm. Nein, dann Demut und Pitch in vor. Dann hast du mit einem guten Pitch, machst dann halt vielleicht noch einen Punkt. Aber du machst auf jeden Fall keinen Strich.
Also das kann ich nur sagen, habe ich bei der Clubmeisterschaft in 2020 gelernt, genau so sollte man spielen und nicht diesen möglichen Schlag, dass man eben das Loch probiert. Genau. Klar. Ja, aber das sind so, ich hätte schon fast gedacht, das sind so Weisheiten, die man erstmal lernen muss von jemandem, der sich auskennt. Aber auf der anderen Seite, wenn wir mal ganz realistisch denken, wir alle wissen das. Wir wenden es bloß nicht an, weil wir halt immer noch den Meter mehr wollen, das oder die 30 Meter mehr wollen und hier noch mehr und hier noch mehr. Und deswegen gibt es ja auch so viele Sprüche auf dem Golfplatz. Also ich bin ja auch so jemand, ich sage, ich nutze mein Green Fee ja auch vollkommen aus. Ich lerne nicht nur das Kurzgemähte kennen, ich lerne auch links und rechts von der Bahn kennen.
Genau. Flora und Fauna.
Man kann sich ja alles schönreden.
Ja, aber man kann sich alles schönreden, aber es ist nun mal so, dass Golf ist Demut, Selbsteinschätzung und eben nicht zu viel wollen, sondern einfach versuchen, diese Murmel in irgendeiner Form in eine Position zu kriegen, wo ich mit dem Schläger spielen kann, dem ich einigermaßen vertraue. Und dann kommt man auch relativ schnell vorwärts. Aber es ist natürlich Golf und die subjektive Wahrnehmung widersprechen sich natürlich auch komplett. Und die Realität ist einfach eine völlig andere, auch wenn du sagst, wir wissen das alle, klar wissen wir das alle, aber wir meinen, nee, komm, also der Schlag, der geht jetzt gut, ja, aber der geht halt nicht gut, ja. Es ist nun mal so, ja. Und der geht dann schon vielleicht mal gut. Wenn du eine Proberunde spielst, wo niemand dabei ist, dann gibt es viele gute Schläge. Aber es ist nun mal so, ich habe es jetzt auch im letzten Jahr festgestellt, als ich da zu dieser AK50 Bundesliga-Truppe kam. Ich habe mich eigentlich selber immer als mental stabil bezeichnet. Aber wenn du dann eben neben zwei Jungs stehst, die einfach das Ding einfach mal ganz weit schlagen und Handicap plus 3 haben, mittlerweile heißt es, glaube ich, das neue Handicap-System ist jetzt minus irgendwie, was unter 0 ist, dann bin ich doch auch nicht mehr so die coole Gruppe, wie ich eigentlich gedacht habe, dass ich bin. Und dann hat mir auch das, was ich eben von dem Mentaltrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft gelernt habe, das hat mir dann geholfen und da kam ich dann einigermaßen oder komme ich einigermaßen mit zurecht, ist ja alles okay. Aber Golf ist toll. Golf ist toll.
Das ist auf jeden Fall. Und man muss halt immer dran denken, egal wie du zum Ergebnis kommst, auf der Scorecard sind keine Bilder, keine Videoaufzeichnungen, kein gar nichts, sondern reine Zahlen. Und das ist ja auch immer so, dass wenn jemand sich aufregt, dass er jetzt einen Schläger nicht so sauber getroffen hat, dass der Ball in die Luft geht, aber trotzdem dieselbe Strecke eben als Wurmtöter über den Boden fetzt, die Strecke ist gemacht. Und keiner weiß, keiner sieht es, die Strecke ist gemacht. Und solange der Ball im Spiel ist, ist der Ball im Spiel. Und das ist eben.
Ich hatte mal beim Charity-Turnier des FC Bayern München eine Woche lang ein Audi Cabrio gewonnen, weil ich Nebels to the Pin gewonnen habe mit dem Eisen 5, das beinahe die rote Kugel vom Damenabschlag getroffen hat, weil der voll top war. Über 100, 68 Meter, was auch immer, ja, und lag dann einfach 40 Zentimeter am Stock. Alle haben gesagt, boah, so ein geiler Golfschlag, weil die Fahne war in der Position, wo du nicht hinkommen kannst. Aber der ist durch alles durchgerollt. Eine Scorekarte hat keine Bilder. Und das war dann eher ein glücklicher Schlag, aber ja, genau.
Und das sind so kleine Dinge, auf die man einfach mal drüber nachdenken muss. Deswegen finde ich das Wort Demut, was du eben auch nochmal oder öfters schon gesagt hast, ist vollkommen richtig. Man sollte einfach mal ein bisschen achtsam und meditativer an die Sache rangehen und mal realistisch drüber nachdenken, was man mit dem eigenen Handeln da überhaupt macht oder was eben auch der Sinn und Zweck dessen ist. Und der Sinn und Zweck ist, mit so wenig wie möglich Schlägen da runterzukommen, wenn man so will, und dabei den größtmöglichen Spaß zu haben. Und wenn die möglichen Schläge bedeutet, du musst einfach ein Eisen 9 oder ein Pitching Wedge häufiger nehmen als dein Driver, dann sollte das auch immer so sein, weil mit dem, also ganz ehrlich, mit dem Driver hast du das größte Ausrisiko normalerweise. Absolut. Und daher lass es teilweise stecken. Und das kann ich wirklich jedem raten. Probiert's einfach mal aus, auch mal nur eine Eisenrunde zu spielen. Und wenn du ein Dreier- und Vierer-Eisen hast und es nie brauchst, dann lass es stecken oder beziehungsweise lass es auf jeden Fall im Auto liegen oder zu Hause und geh wirklich nur mal mit deinen mittleren Eisen-Wedges und Putter auf die Runde und teste es. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, er hat sich so massiv verschlechtert dadurch, dann muss ich tatsächlich sagen, würde ich es gerne mal sehen, weil es glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Also wie gesagt, die Grundregel, die ich immer allen mit auf die Runde gegeben habe, alles, was länger ist als ein Eisen 6, bleibt im Auto. Du nimmst Eisen 6, 7, 8, 9, Wedge und ein Putter mit. Und dann gehst mal los und machst dir einfach Gedanken. Ich finde es immer so nett, wenn ich dann mit Leuten am Abschlag stehe oder stand und ich sage mir, der Bunker ist genau da, wo mein Eisen 3 oder mein Holz 3 hinfliegt. Dann sage ich, lass doch dein Holz 3 in der Tasche, schlag halt ein Holz 5. Ja. Da ist weder ein Aus noch ein Bunker. Aber wieso steckst du jetzt unbedingt, wenn du Angst vor dem Bunker hast? Oder viele haben ja dann auch Angst, Bunker ist gar nicht mein Spiel. Ja. Warum schlägst du dann, nur weil die Fahne links auf dem Grün steht, links über den Bunker? Der Jack Nicklaus hat gesagt, ich ziele 18 Mal Mitte grün.
Genau.
Wenn die Fahne rechts steht, versuche ich einen kleinen Feld zu spielen. Wenn die Fahne links steht, versuche ich einen kleinen Draw zu spielen. Aber ich ziele immer Mitte grün. Wenn ich das schaffe, habe ich 18 Birdie Putts. Ich kenne aber ganz viele Spieler. Jetzt komme ich wieder zu meinem Freund Tiger Woods, der sagt, boah, ich habe einen schwierigen Birdie Putt. Was glaubst du, wie gerne ich 18 schwierige Birdie Putts auf der Runde hätte? Es gibt keinen schwierigen Birdie Putt, ja. Und ich sage dann immer, Mensch, mein Lieber, du hast 4 Birdie-Putts in der gesamten Saison. Die sind nicht schwer, die sind toll. Ja. Eagle-Putts sind noch schwerer. Ja. Also Eagle-Putts sind unpackbar. Ja. Ich hätte gern 3 Eagle-Putts pro Runde. Ja. Aber das ist schon lustig, über was manche sich Gedanken machen, über schwierige Birdie-Putts oder steckt die Fahne jetzt ganz links 4 Meter vorm Aus. Da musst du ja nicht hinzielen. Ja? Nee. Ziel einfach mit dem Grün, das Grün ist groß genug und dann hast du irgendwie eine realistische Chance auf einen Zweipart und alles ist gut.
Ja. Ich habe sogar eine eigene Podcast-Folge schon aufgenommen, genau zu dem Thema Mitte Grün. Weil ich bin da auch ein Verfechter davon, Mitte Grün zu spielen, denn die meisten, die das Grün anspielen, spielen eh zu kurz und gehen eh nicht weit. Das heißt, wenn du denkst, du spielst Mitte grün oder sogar hinten, landest du entweder vorne am Grün oder Mitte grün. Also lieber einen Schläger länger nehmen, weil hinten hast du nie Probleme. Du bist immer safe, wenn du zu weit bist beim Grün. Und und dann sparst du dir eben das Rumgegurke vorne in den Bunkern oder im Wasserhindernis. Ja.
Grundregel, du hast 120 Meter zur Fahne, Spiel 130. Du hast 90 Meter zur Fahne, Spiel 100. Du hast 80 Meter zur Fahne, Spiel 90. Immer plus 10, weil dahinter ist nie was.
Genau.
Und Fahnen stecken auch, aus welchem Grund auch immer, stecken in den meisten Golfclubs nie hinten. Also nur ganz selten hinten. Es gibt ja so diese Regel, 6 schwierige Fahnenpositionen, 6 leichte, 6 mittelschwierige. Aber Fahnen stecken selten hin. Die stecken meist Mitte oder vorne. Und warum versuchen die ganzen Golfspieler immer zwischen Bunker und Fahne den Ball landen zu lassen? Schießen doch einfach 10 Meter hinter die Fahne, da kommt nichts, ja.
Genau, und wenn du dann nämlich nicht sauber triffst, weil wir treffen ja alle Bälle nicht unbedingt so sauber, wie wir das treffen wollten, verlierst du ja genau die 10 Meter, die du eigentlich länger spielen würdest, wenn du ihn sauber triffst, verlierst du, also bist du quasi safe und hast eben das Umgegurke vorne dran nicht.
So sieht's aus.
Und das sind so die Weisheiten, die wir hier gerade austauschen, wo ich mir denke, uiuiui, da bin ich mal gespannt, wie morgen die Runde wird, ob man dadurch einfach dann doch nochmal ein bisschen besser an die Sache rankommt. Marc, jetzt hätte ich noch eine Frage an dich. Dein Buch, wenn man jetzt dein Buch bekommen möchte, wo kann man dein Buch bestellen? Was sollte man über dein Buch wissen? Und gibt es noch irgendwas, was du uns Hörern einfach mit auf den Weg geben möchtest?
Also das Buch gibt es am einfachsten per E-Mail bei mir zu bestellen. Einfach in Zweizeiler schreiben, dann kriegst du das Buch mit einer Rechnung und wenn es gut läuft, dann bezahlst du die sogar. Dann freue ich mich. Das Geld ist wie das Buch, das ist kein Spruch, sondern ich habe ganz viel Turniere veranstaltet für die Franz-Beckenbauer-Stiftung. Und alles, was ich mit dem Buch bisher verdient habe, das kommt behinderten Kindern zugute. Deswegen, da tust du vielleicht so einen guten Zweck. Also einfach eine E-Mail an mich schreiben. Ich brauche ein Buch, ich brauche 10 Bücher, dann schicken wir das los. Das Buch kostet 12 Euro und dann geht es am nächsten Tag einfach raus. Wenn du Handicap 20 oder mehr hast, dann ist es besser, du kaufst zwei Bücher, weil das Buch kann man nur einmal lesen, dann löst sich's auf. Genau, also von dem her, oder 3 Bücher macht noch mehr Sinn, wenn du, also 5 Schläge sind ein Buch, wenn du 10 Schläge besser spielen willst, dann solltest du 2 Bücher kaufen. Genau, richtig. Ist ein tolles Geschenk für viele andere. Ich finde es immer so lustig bei Golfturnieren, bei Sponsorenturnieren, dann lassen sie immer Logo-Bälle drucken, ja, die dann irgendwie auch viel Geld kosten und die sind nämlich nach Loch 3 sind die überall verstreut und weg und dieses Golfbuch, das liegt dann doch tatsächlich irgendwie auf dem Nachttisch und dein Sponsor oder der Sponsor, du wirst jeden Tag an den Sponsor dieses Turniers erinnert, wenn du dieses Buch siehst, also das finde ich dann einfach irgendwas Nachhaltigeres. Golfball ist ja ohnehin sowas, was Lustiges, kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Ich finde, das Witzigste auf der Welt ist ein Golfball, der wird irgendwo in Taiwan produziert. Dann geht er mit dem Schiff nach New York, dann kommt er über Nike Europe nach England, dann kommt er nach Deutschland, dann kommt er in einen Golfclub und nach 16 Metern liegt er rechts im Bach und ist weg. Ja, der war also 62.000 Kilometer unterwegs, dass ihn du nach 16 Metern irgendwie begraben hast. Aber es war ein Pro V1 und der war auch richtig teuer, aber wenn der Gastronom im Clubhaus das Bier um 30 Cent erhöht, gibt es eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Das sind aber alles so kleine Dinge, die Golf in Deutschland so ein bisschen repräsentiert. Und das finde ich toll. Aber es macht schon Sinn, einen guten Golfball zu spielen. Und vor allem macht es Sinn, immer den gleichen Golfball zu spielen. Das macht also keinen Sinn, sich 27 verschiedene Marken zu spielen, weil die doch irgendwie alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und beim Chipman Putten merkt man es auch. Auch der etwas weniger begabte Golfspieler merkt es vielleicht nicht direkt, aber es ist nun mal so. Aber jeder hatte dann da 3 Bälle gekriegt, da hat er mal 2 gefunden und dann noch den. Und dann hat er sich irgendwo im Internet Lake Balls gekauft, die irgendwie 16 Euro für 48 Bälle kaufen und hat da irgendwie das Gefühl, er hat ein Schnäppchen gemacht. Aber wenn ein Ball so mal 3 Tage im Wasser liegt, dann geht es dem nicht so gut. Dafür ist er einfach nicht konzipiert. Dann fliegt er auch nicht mehr so weit und rollt auch nicht mehr so gut. Also das sind schon Dinge, die man machen sollte. Aber zurück zu meinem Buch. Ich freue mich natürlich, wenn jemand diese Bücher bestellt. Und ich freue mich auch diebisch, wenn mir jemand eine E-Mail über dieses Thema schreibt, dass er einfach mal das jetzt so getan hat und vielleicht nach der 9 auch dann tatsächlich den Leberkäsebecken nicht gegessen hat oder sich vielleicht vorher mal gedehnt hat oder über eine Geschichte von Jack Nicklaus nachdenkt, die da in dem Buch drin steht oder über das, was der Willi Hoffmann sagt. Da sprechen also viele Leute, die vom Golf was verstehen. Ich bin nur der, der es moderiert und das Ganze ein bisschen zusammengefasst hat. Und freue mich biblisch, wenn da jemand sagt, er hat Spaß an meinem Buch. Und wie gesagt, Turnierveranstalter, die 40 Turniere im Jahr mit 800 Leuten veranstalten, das sind nämlich meine liebsten Kunden. Und dann können wir auch über Preise diskutieren. Spaß beiseite.
Du musst jetzt nur noch deine E-Mail-Adresse verraten, weil du hast nur gesagt, schreib mir eine E-Mail. Jetzt wäre natürlich die Frage, ich verlinke es natürlich sehr gerne in den Shownotes. Wir müssen nur noch wissen, wie ist deine E-Mail-Adresse, damit wir auch die
Bücher... Am einfachsten ist, du schreibst an MAPO, also M-A-P-O, MAPO, Mark Pochatli, MAPO, @, eine Ziffer 2, ein C wie Cäsar und ein englisches U, YOU.de, MAPO, @2CU.de.
Perfekt.
2CYOU.de.
Werde ich auf jeden Fall genau in den Shownotes verlinken, dass da auf jeden Fall auch alle dir eine Mail schreiben können. Und du hast auch gesagt gehabt, das heißt, jemand bekommt dann einfach das Buch geschickt, kriegt die Rechnung in der Hoffnung, dass eben auch der Betrag irgendwann beglichen ist. Und dann geht auch eben alles guten Zweck. Das will ich dazu noch sagen. Genau. Der gute Zweck heißt nicht Porsche vom Marc oder irgendwas Vergleichbares.
Nein.
Es ist auf jeden Fall ein guter Zweck, der eben einfach eine gemeinnützige Organisation unterstützt. Und deswegen ist es da ja auch so eine tolle Sache, dass du auch sagst, hey, ich will damit gar kein Geld verdienen oder irgendwas. Ich will damit einfach Leuten, die was Gutes bekommen durch das Buch, anderen Leuten was Gutes tun. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für alle anderen, außer für Marc, wenn man so will.
Ja, ich möchte so ein bisschen halt versuchen, dem Durchschnittsgolfer mal so einen anderen Blick zu verschaffen auf sein Golfspiel und vielleicht ihm aus dieser Garage, aus dieser Sackgasse rauszuhelfen, wo sich jeder von uns befindet. Und es ist nun mal so, dass wenn du eine tolle Runde spielst, dann ist auch der Umsatz in der Gastronomie höher. Mhm. Und wenn du eine schlechte Runde spielst, dann schmeckt auch das Schnitzel irgendwie nicht so gut. Und dadurch, dass ich sehr viele Turniere für die Franz-Beckenbauer-Stiftung veranstaltet habe, dann ging ich immer am Abend vorher mit dem Greenkeeper über den Platz und die hatten irgendwo das Gefühl, sie müssen ihren Platz irgendwie so schwer wie möglich machen, um zu zeigen, was ihre Sache ist. Ich habe dann gesagt, die Herren-Tees, die machen wir auf die Damenabschläge und die Damenabschläge, die stellen wir irgendwo aufs Fairway. Mhm. Und dann haben die Leute einfach tolle Runden gespielt, viele Stableford-Punkte gespielt. Das Ganze war ja ohnehin nicht vorgabewirksam. Und dann waren die Spendensummen einfach höher. Das ist nun mal so. Also mir kann niemand erzählen, dass er gern nach Bad Saro auf den Nick-Faldo-Platz geht, 16 Bälle verliert und sagt, boah, ist aber geil. ich kenne Jungs von mir, Freunde von mir, die haben Blue Monster gespielt in Florida. Die sind nach dem dritten Loch sind die auf den Damenabschlag vor, weil sie gesagt haben, das macht keinen Spaß. Ja. Mhm. Also Golf macht einfach nur deshalb Spaß, wenn man gut scoret, das ist nun mal so, und ein Birdie gleicht dann auch irgendwie 4 Striche aus, ja. Mhm. Aber trotzdem, final macht es einfach Sinn, wenn du deinen eigenen Spielplan, deine eigene Scorekarte mit deinen Nettopunkten, mit deinen, wie viele Schläge du vor pro Loch hast, einfach dir niederschreibst und dich an diesen Spielplan hältst, an diese Spielstrategie hältst, weil dann hast du in Anführungszeichen die Gewissheit, dass wenn du nachher mit deinen Jungs oder mit deinen Mädels den Prosecco oder das Weißbier trinkst, dass du nicht bezahlen musst.
Ja.
Und das war mir immer wichtig.
Und das ist ja auch das, was wir Golfer noch weniger tun als Bälle verlieren, anderen Leuten Getränke nach der Runde zu bezahlen. Und wenn man sich ja ein bisschen einfach nur in Disziplin und Demut einfach wiegt, dann passiert es weniger und man hat eben noch mehr Geld in der Tasche, auch wenn der Bauch voll ist.
Ja, Selbsteinschätzung ist was nicht ganz Unwichtiges auf dem Golfplatz.
Jeder Golfer und jede Golferin neigt zur Überschätzung. Also
Jeder.
Egal welches Level, wir alle sitzen da im selben Boot. Wir alle wollen immer mehr, als wir können. Und es gibt ja auch keinen, der zum Pro geht und sagt, ich schlage mein Eisen 9 nur 90 Meter. Die Leute sagen, sie schlagen ihr Eisen 930 Meter. Und dann kommt der Trackman und sagt, nee, es sind aber nur 80. Ja, heute habe ich einen Scheißtag.
Genau, ja.
Was anderes gibt es ja auch nicht, weil keiner will ja
absolut.
Anders da sein. Ja. Oder die 100-Meter-Markierung auf dem Platz sagt eben heute was anderes aus wie gestern, weil gestern bin ich da ja auf jeden Fall mit meinem Wedge hingekommen, wo ich heute nicht
hinkomme.
Aber das ist Golf. Das ist,
ja, das ist ja auch die Faszination dran, dass es einfach jeden Tag anders ist und dass wir alle so viel Freude dran haben und dass wir abends nach der Runde, nach dem Bier, dann heimfahren und sagen, aber wenn mir das auf der 7 und auf der 11 nicht passiert wäre, dann hätte ich,
das ist so das
Typische. Dann hätte ich ja. Wir spielen morgen wieder. Ja.
Mhm.
Und dann ist es halt nicht die 7 und die 11, sondern es ist die 4 und die 16. Ja. Aber es wird sich nicht ändern, solange du nicht über deine Strategie am Platz nachdenkst. Wie gesagt, jedes Golfloch schaust von hinten an, um jetzt einen Kreis zu machen. Es gibt Fixpunkte und du hast so viele Schläger im Back, von denen du die Hälfte besser zu Hause lässt oder im Auto lässt. Besser zu Hause, weil du schon schleust nach der 9 an Parkplatz und holst sie doch. Aber du hast so viele Schläger dabei. Es ist ja auch lustig. Es gibt ja in vielen Golfclubs, gab es früher immer diese 3 Schlägerturniere.
Nur gehört,
die Ergebnisse, nicht gespielt, aber die Ergebnisse sind nicht signifikant schlechter, als wenn du alle Schläger dabei hast. Viele unterspielen dabei, ja, weil sie auf einmal nur drei Schläger nutzen ja. dürfen. Also von dem her, nimm die Schläger, wo keine Gefahr ist. Wenn die Ausgrenze bei 160 Meter ist, dann nimm mal einen Schläger, der nur 140 geht. Dann kannst du nicht ins Ausschießen. Ja, das ist nun mal so. Aber es bringt nichts, wenn dein Ball bei 279 liegt, aber halt 6 Meter im Aus. Das bringt nichts. Ja. Ja, da kannst du dann auch die, da kannst dann auch die Fahne vom Longest Drive nicht ins Ausstecken und sagen, da schreibe ich mal meinen Namen drauf. Das, wobei es das sicherlich auch schon gab, dass jemand das Longest Drive-Schild ins Ausgesteckt hat und gesagt hat,
aber das, hier war ich. Also, ja. Ich spiele jetzt auch schon ein, zwei Jährchen Golf und ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt, und ich traue auch vor allen Dingen auf den Plätzen in Deutschland Golfern alles zu. Egal, was es ist.
Alles. Alles.
Und das ist, ja, das ist aber das Schöne dran, das ist die Abwechslung, das ist ja eben auch das, was das Spiel ausmacht. Jeder Tag ist neu, jeder Tag ist anders. Und ja, die Charaktere, die auf dem Golfplatz rumrennen, da fangen wir gar nicht an, sonst reden wir noch über eine Stunde. Was ja, davon ja. ist, das heben wir uns auf jeden Fall noch für eine weitere Folge. Aber genau. Das ist auf jeden Fall eine definitive Kaufempfehlung. Werbung. Tiger und Woods, das Buch. Und man erkennt es auf jeden Fall, wenn ihr das Buchcover seht, wenn ihr jetzt auch das Episodencover von dieser Podcast-Folge euch anguckt, man sieht einen Tiger, man sieht eine Woods, also ein Schwein darauf, Tiger und Woods, quasi wie auf Deutsch geschrieben mit AI, Tiger und die Woods wie die Woods. Und es lohnt sich definitiv, dort die Inhalte mal ein bisschen genauer zu beleuchten, sich dran zu halten. Und wie der Marc schon gesagt hat, wenn du dich nicht mit 5 unterspielen willst, sondern mit 10 unterspielen willst, dann musst du 2 Bücher kaufen. Das ist logisch, das ist reinste Logik. Wenn du 15 besser sein willst, ne, die Rechnung können wir alle machen, das ist ganz klar.
Du hast es verstanden.
Genau, und so müssen wir einfach vorwärts gehen. Und deswegen ist für jeden, der frisch die Platzreife gemacht hat und schnell Erfolge sehen will, 10 Bücher mindestens. Und dann ist man ruckzuck einstellig und hat man es doch schon. Deswegen, Marc.
Und einstellig, um zurückzukommen, einstellig ist 9,4, nicht 9,9.
Richtig. Es ist Mathe. Es ist Mathe.
Es ist Mathe. Es ist nur Mathe. Mathematik, ja.
Genau.
Ja. Schön. Also hat mir ganz viel Freude gemacht.
Mir auch. Und ich denke, dass die Hörer auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Tipps einfach mitbekommen haben, das ganze Spiel mal zu überdenken, einfach mal die, ich nenne es mal Tiger und Woods Methode anzuwenden. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir noch weiter in Kontakt bleiben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir noch definitiv mehr als eine Folge aufnehmen müssen. Einfach.
Würde ich mich freuen.
Das auf jeden Fall. Marc, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Deine Mailadresse mapo@2cu.de werde ich auf jeden Fall noch in die Shownotes packen, dass die Leute dich anschreiben können. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Abend. Viel Spaß auf der nächsten Runde. Und an die Zuhörer, hört auf den Marc. Er weiß, von was er spricht.
Vielen Dank.
Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flight-Partnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.